Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn die Kultusminister der 16 Bundesländer sich ab heute über den weiteren Schulbetrieb bei steigenden Infektionszahlen besprechen, dann wird auch ein Nachhilfepaket Thema sein, das Bund und Länder schließen wollen. KMK-Präsidentin Britta Ernst hat das heute im Sender RBB so formuliert.
Das wird eine wichtige Rolle spielen. Wir haben als Kultusministerkonferenz mit der Bundesministerin Karliczek schon vor, ich glaube, 2 Wochen uns sehr konkret darüber verständigt, dass wir Unterstützung des Bundes brauchen, um die entstandenen Defizite auszugleichen. Und das wird sehr konkret an einem Programm gearbeitet, zum Beispiel mit Ferienangeboten oder Nachhilfe, die Kinder zu unterstützen, die im Distanzunterricht nicht so viel gelernt haben, wie sie es sonst getan hätten.
Wir fragen gleich, wie Schulleitungen diese politischen Entscheidungen gerade einschätzen und schauen auch auf den Studienbetrieb, besser gesagt auf eine Analyse, die das Wintersemester in der Pandemie beleuchtet hat. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Bildung hat weiter klare Priorität. Das hat die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz Britta Ernst heute nochmal betont. Und damit meint sie auch, Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Die Konferenz der Minister wird sich zur Lage ab heute wieder digital austauschen und dabei auch besprechen, wie das Nachhilfeprogramm aussehen kann, mit dem Bund und Länder die entstandenen Corona-Lernlücken schließen wollen. Entscheidungen der Bildungspolitik werden in diesen Tagen besonders beobachtet, auch in den Schulleitungen. Gudrun Wolters-Vogeler ist Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Malaike.
Was erwarten Sie denn als Schulleitung jetzt von der Kultusministerkonferenz angesichts der ja steigenden Infektionszahlen?
Kluge Entscheidungen. Wobei das richtig schwierig ist, weil die Frage ist, was ist in der Situation richtig? Wir haben überall steigende Zahlen. Und die Frage, ob man unter den Gesichtspunkten auch tatsächlich die Schulen noch offen lassen kann, finde ich sehr zweifelhaft. Von daher müssen wir mal gucken, was die da sich überlegen. Aus Sicht der Schulleitung ist ganz klar, die älteren Schüler, so bitter das auch klingt, die können schon zu Hause arbeiten. Für die Grundschulen, da plädiere ich tatsächlich, solange es verantwortbar ist, sie offen zu lassen, zumindest für den Wechselunterricht. Aber auch das ist angesichts der steigenden Zahlen, ja, schwierig zu entscheiden.
Würden Sie denn sagen, es wäre jetzt eigentlich besser und ehrlicher, wenn man sagen würde, wir schließen die Schulen jetzt und schauen nach den Osterferien weiter?
Wenn das an ein paar Bedingungen geknüpft wäre, ja. Nämlich Osterferien haben wir nicht in allen Bundesländern. Wir haben ja einige, die haben ihre Ferien oder Frühjahrsferien, Winterferien, wie immer sie dann heißen, schon durch. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass die Lehrkräfte und Schulbediensteten geimpft sind. Wenn das erfolgt ist, dann ist, glaube ich, die Abhängigkeit von der Inzidenzzahl nicht mehr so entscheidend. Wobei bei dieser britischen Variante man ja aus Großbritannien auch hört, dass mehr Schüler infiziert werden. Aber wenn wir diese dritte Welle noch stoppen wollen oder die abflachen wollen, dann geht es, glaube ich, nicht daran vorbei.
Viele Schulleiter klagen ja auch darüber, dass viele Entschlüsse sehr kurzfristig kommen und sie quasi innerhalb von wenigen Stunden Dinge umsetzen müssen. Ist das eigentlich eine Kommunikationskrise auch in der Krise?
Ja, das ist bestimmt eine Kommunikationskrise und die Entscheidungen werden auf verschiedenen Ebenen gefällt und diese Ebenen sind nicht miteinander abgestimmt, wer wann was entscheidet. Also die Ministerpräsidentenkonferenz hat was entschieden, aber wann tagen die entsprechenden Länderparlamente, damit es im Landesparlament weiter ratifiziert wird und dann von den Kultusministern umgesetzt wird. Und dadurch entsteht ein großes Chaos, weil man vorher schon etwas hört, was hinterher anders ist und dann muss es ganz kurzfristig von den Schulleitungen umgesetzt werden.
Frau Wolters-Vogeler, neben den Diskussionen um die Frage, wie lange können Schulen unter welchen Umständen offen bleiben, wird ja gerade auch von Bund und Ländern darüber gesprochen, wie ein gemeinsames Nachhilfeprogramm aussehen könnte. Ein Milliardenprogramm soll kommen, mit dem zum Beispiel Ferienangebote oder Nachhilfe für Kinder unterstützt werden sollen, die eben im Distanzunterricht nicht so viel gelernt haben. Wie muss für Sie ein vernünftiges Nachhilfeprogramm aussehen?
Die Frage ist, muss es ein Nachhilfeprogramm geben? Oder muss den Schulen nicht mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit sie individualisierter lernen und lehren können? Weil die Kinder einfach 2 Stunden länger zu behalten nach einem Schultag, ist gerade im Grundschulbereich wenig ertragreich. Das wissen wir. Die Ferienprogramme sind immer freiwillig. Haben wir die richtigen Schüler, die dann daran teilnehmen? Das haben wir, ich bin in Hamburg ja nun auch schon ein paar Mal durchexerziert. Und es sind nicht immer die Schüler, von denen wir meinen, dass sie es am nötigsten hätten, die von den Eltern auch angemeldet werden. Das heißt, das sind so die Schwierigkeiten, wenn man mehr Ressourcen tatsächlich in den Schulbetrieb geben würde, dass dort innerhalb des Unterrichts die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Nachhilfe, also die Rückstandsaufholung passieren könnte, wäre das sehr viel sinnvoller, ökonomischer, weil auch zwischen Nachhilfe, wenn man sie dann macht, und den Regellehrkräften muss ja eine Kommunikation stattfinden, damit man das wirklich gut vernetzt machen kann. Und da sehe ich im Moment nicht, dass das mitgedacht wird.
Aber dass grundsätzlich was getan werden muss, um eben die Rückstände aufzuholen, da sind Sie aber für, ne?
Ja, aber ich glaube, man würde mehr erzielen, wenn man die Ressource in die Schule steckt, in Form von Doppelbesetzung, in Form von mehr Teilungsstunden, um da die Rückstände aufholen zu können. Weil dann wird es von denen gemacht, die mit dem Kind auch permanent arbeiten oder die auch wissen, worauf sie gerade vorbereiten, auch gerade nachher Richtung Prüfungsvorbereitung.
Sagt Gudrun Wolters-Vogeler, die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Not macht erfinderisch, heißt es ja bekanntlich so schön. Und diesen Grundsatz haben sich 2 Väter aus Mainz zu Herzen genommen, um die Lüftungsproblematik in Klassenräumen zu verbessern. Sie haben die Abluftanlage, die das Max-Planck-Institut kürzlich entwickelt hatte, zur Basis genommen, sie weitergedacht und verfeinert. Und das Ergebnis wird jetzt montiert und stößt auch außerhalb von Rheinland-Pfalz auf großes Interesse. Anke Petermann mit einer Baustellengeschichte.
Im Klassenraum der Ludwig-Schwamm-Grundschule in Mainz weist Alexander Kern einen Monteur an, den flexiblen Lüftungsschlauch aus feinem Aluminium optimal unter der Zimmerdecke zu führen und zu befestigen. Pierre Langer steht auf einer rollbaren Montagebühne. Er schneidet eines von 25 Absauglöchern in die 25 Meter lange Alu-Schlauchschlange, die innen von einer Drahtspirale stabilisiert wird.
Und das ist auch ausgerechnet, wie viel Oberfläche genau diese Löcher haben müssen. Und die saugen dann über 25 Punkte im Raum die Abluft ab, sodass überall im Raum die Aerosolbelastung möglichst gering ist, weil die Aerosole steigen nach oben. Und sobald sie oben sind, sind sie relativ nah an einem Absaugloch und werden abtransportiert.
Mithilfe von 2 Industrieventilatoren präzisiert Alexander Kern.
Der eine drückt Luft rein, der andere saugt die Luft raus.
Und damit auch die Viren. Auf diese Weise soll das Aerovac-System die Infektionsgefahr für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler minimieren. Das Abluftmodell des Max-Planck-Instituts entwickelten die beiden Tüftlerväter Kern und Langer mit Materialien aus der Gebäude- und Lüftungstechnik fort. Als Ingenieur und Audioproduzent kennen sie sich mit der Belüftung von Tonstudios aus. Pierre Langer hat 2 Kinder im Grundschulalter. Seine Leitfrage?
Wie können wir die Situation verbessern, damit möglichst wenig Quarantänefälle entstehen? Das war fast also elterlicher Selbstschutz, weil wir natürlich wussten, wenn unsere Kinder jetzt in Quarantäne müssen, dann haben wir ja diese ganzen Probleme, die alle haben. Wir müssen zu Hause bleiben, wir müssen Homeschooling machen.
Das vorgeschriebene Stoßlüften 3-mal pro Unterrichtsstunde überzeugt das Väterduo nicht. Es lasse die Kinder frieren und biete keinen kontrollierten Luftaustausch. Luftfilter allein beseitigten den Sauerstoffmangel in den Klassenzimmern nicht. Und die preiswerte Abluftanlage aus Baumarktmaterialien, die das Max-Planck-Institut erfunden hat, führe zwar Frischluft von draußen zu, verschwende im Winter aber Heizenergie. Die Anlage von Kern und Langer arbeitet mit einem Wärmetauscher wie in Null-Energiehäusern. Die warme Abluft im Außenrohr erwärmt die kühle Frischluft im Innenrohr.
Ich habe das ja auch gemessen, wenn es draußen 0 Grad hat und drinnen 22 Grad, dann kommt unsere Luft mit 17 Grad aus dem Zuluftschlauch. Und das ist dann eher ein angenehmer Frischlufthauch, sag ich mal, und überhaupt nicht mehr zu kalt.
3-mal pro Stunde wird die Raumluft ausgetauscht, wie für Unterricht in der Pandemie vorgeschrieben, messbar auch an der Kohlendioxidkonzentration. Die liegt aufgrund stetiger Sauerstoffzufuhr niedrig. Die Schüler bleiben wach, ein willkommener Zusatzeffekt. Um über Erfahrungswerte mit Aerovac zu sprechen, sei die Anlage noch zu neu, sagt der Leiter der Ludwig-Schwamm-Grundschule am Telefon. Cool finden viele 6- bis 10-Jährige die Aluschläuche mit Raumschiff-Optik, erzählt Pierre Langer. Weil Lehrkräften an den 4 Mainzer Grundschulen die Lüftung teilweise zu laut war, hat das Tüftler-Duo noch eine Schalldämpfung entwickelt. Inzwischen haben die beiden Väter Anfragen aus Rheinhessen und der Pfalz, aus Leipzig und München. Langer empfiehlt interessierten Eltern und Schulträgern:
Herkommen, anschauen, Material mitnehmen.
Dann lässt sich das Lüftungsset mit Eltern, Hausmeistern, Kräften vom kommunalen Bauhof oder dafür angeheuerten Monteuren installieren. Sachkosten unter 900 Euro. Teurer als das Baumarkt-Bastelmodell des Max-Planck-Instituts. Dafür wegen der Profimaterialien vielleicht haltbarer, mutmaßen die Erfinder. Das Problem aller innovativen Anlagen, Marke Eigenbau, ob Max Planck oder Aerovac, ist allerdings die mangelnde Zertifizierung. Die Stadt Mainz hat diese Frage in der Corona-Notlage ausgeklammert und die Aufträge dennoch unbürokratisch erteilt. Wer das System will, findet einen Weg, es zu genehmigen, glaubt Pierre Langer. Und wer es nicht will, einen Weg, es zu verhindern.
Der Wunsch nach Normalität, nach Präsenz und gemeinsamem Lernen, den gibt es auch an vielen Hochschulen im Land. So gut wie ein Jahr mit Corona ist nämlich schon gemacht. Und wie das Wintersemester genau gelaufen ist, das hat das Zentrum für Hochschulentwicklung CHE jetzt in einer Studie analysiert. Befragt wurden mehr als 27.000 Studierende und 665 Hochschullehrende. Und das Ergebnis, das überrascht fast ein wenig, denn nur knapp 1%, heißt es, der geplanten Vorlesungen seien ausgefallen. Frage an Dr. Sonja Berghoff vom CHE. Nur knapp 1% ausgefallene Vorlesungen, Frau Berghoff, das scheint doch fast ein bisschen wenig zu sein.
Ja, das liegt sicher daran, dass es hier nur um Vorlesungen geht. Es gibt natürlich eine Reihe anderer Veranstaltungstypen wie Laborpraktika oder Exkursionen, wo deutlich mehr, also ein Drittel oder 40%, ausgefallen sind.
Und bei den Prüfungen?
Die Prüfungen konnten die Studierenden im Großteil wie geplant absolvieren, entweder indem es in Online-Prüfungen umgesetzt wurde oder indem alternative Verfahren angeboten wurden.
Was wurde denn zu der digitalen Infrastruktur gesagt? Also technische Voraussetzungen waren ja wichtig, um eben auf Online-Betrieb auch umzustellen. Die Hochschullektorenkonferenz hat heute ja nochmal deutlich Nachbesserungen angemahnt.
Ja, die Vielfalt der Angebote, die wurde schon gelobt, aber in der technischen Unterstützung, vor allem aber auch in der didaktischen Unterstützung, da ist doch noch Nachholbedarf.
Heißt, die Hochschullehrenden wünschen sich selbst mehr Nachhilfe sozusagen?
Ja, man hatte doch den Eindruck, dass sie sich teilweise etwas alleingelassen fühlten, sowohl mit der Technik als eben auch damit, wie man jetzt optimal Lehre mit diesen digitalen Hilfsmitteln gestaltet. Besonders erfreut hat eigentlich, dass diese digitalen Elemente auch in Zukunft Bestandteil der Lehre sein werden und dass da sicher auch einige jetzt das nochmal erkannt haben, dass man die auch positiv einsetzen kann.
Viele Studierende hatten ja auch in den letzten Monaten berichtet, dass sie das Corona-Studium einsam macht, sich auch Versagensängste entwickeln, und die Beratungsstellen an Hochschulen bestätigen das, haben steigende Zahlen. Wie geht das mit Ihrer Befragung zusammen? Die zeichnet ja eher ein positives Bild, oder?
Ich denke, das liegt am Blickwinkel, denn wir haben uns ja im Wesentlichen auf das Studium, Prüfungen, Vorlesungen, Studienfortschritt beschränkt und weniger nach den sozialen Folgen gefragt. Am Rande hat man mitbekommen, dass die Studierenden und die Professoren die Kommunikation vermissen. Ja, dass also Kommunikation abseits von formalisierten Inhalten wie Vorlesungen, dass das ein bisschen kurz kommt. Das ist vielleicht ein kleiner Hinweis auch auf diese Einsamkeit, die dann passieren kann.
Was ist denn für Sie die wichtigste Erkenntnis aus Ihrer Befragung?
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Hochschulen doch sehr gut auf die jetzt plötzlich eintretende, verändernde Situation reagiert haben, dass sie die Mittel zur Verfügung gestellt haben, um die wesentlichen Teile oder zumindest der Lehre fortzusetzen und dass eben das auch für die Zukunft noch weiter tragen wird.
Was wird für die Zukunft gebraucht?
Auf jeden Fall Handreichungen dazu, wie man diese Lehre optimal gestaltet und natürlich für die Präsenzveranstaltungen, die dann absolut nötig sind, Konzepte, wie die trotzdem fortgesetzt werden können, weil Exkursionen lassen sich nicht einfach digital ersetzen. Das funktioniert nicht.
Und was konnten Sie feststellen? Wie groß ist der Wunsch nach der Rückkehr zur Präsenzlehre? Oder wollen die meisten doch lieber digital lernen?
Nein, ich denke, die allermeisten wünschen sich auf jeden Fall wieder an die Hochschulen zurückzukehren. Dass nur noch Online-Lehre stattfindet, ist auch bei den Hochschullehrern nur ein sehr geringer Anteil. Es sind allerdings auch nur knapp ein Fünftel, die zu einer reinen Präsenzlehre zurück wollen. Also die Bedeutung von digitalen Elementen und auch der Nutzen, den man davon hat, die Vorteile, die sind doch erkannt worden.
Sagt Dr. Sonja Berghoff. Sie hat für das Zentrum für Hochschulentwicklung gerade gefragt, wie das Corona-Wintersemester in Deutschland abgelaufen ist. Und wir haben über die Ergebnisse gesprochen. Dankeschön, Frau Berghoff.
Gerne, danke.
Gerade haben wir hier auf eine Befragung geschaut, die das Corona-Wintersemester analysiert hat, wie es so gelaufen ist aus Sicht von Studierenden und Lehrenden. Aus Bayern kommt dazu noch eine weitere interessante Bilanz. Dort hat sich trotz der Pandemie das duale Studium als Modell ausgeweitet. Also die Kombination aus Hochschule und Unternehmen. Warum das so ist, hat Michael Watzke nachgefragt und ist erstmal im Homeoffice gelandet.
Also ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal im Homeoffice arbeiten werde, in einem Fitnessstudio.
Sagt Maria, 23, duale Studentin in einem Fitnessstudio in Germering. Die Corona-Pandemie habe dazu gezwungen, so die Münchner Ernährungsberaterin,
dass wir da alle kreativ auch werden, ja, und einfach mit jedem Problem irgendwie wachsen.
Das Hauptproblem, Marias Chefin, die Fitnessclub-Betreiberin Daniela Schwarze, musste wegen Covid-19 das Studio schließen. Um ihre Mitglieder dennoch bei Laune zu halten, sagt Schwarze, hätten ihr Maria und eine weitere duale Studentin sehr geholfen und dabei vor allem eines gelernt.
Krisenmanagement für Fortgeschrittene, weil wir ab dem ersten Tag Krisenbeginn geplant haben, überlegt haben, Strategien entwickelt haben, um letztendlich das Ganze zu überstehen.
Fitnesstrainerin Schwarze sah keinen anderen Weg. Der Laden musste auch in der Pandemie weiterlaufen, wenn nicht vor Ort, dann online. Kurzarbeit war keine Option, denn
ein dualer Student ist niemand, der in Kurzarbeit gehen kann. Die Frage ist, wenn ich jetzt ein Team gehabt hätte, die ich hätte in Kurzarbeit schicken können, hätte ich mich vielleicht anders entschieden und hätte nicht hochgefahren und gesagt, okay, wir müssen hier alles geben.
In diesem Fall also hat das duale Studium dabei geholfen, ein Business zu retten. Und tatsächlich zeigt die Statistik, in Bayern ist die Zahl der dualen Studierenden in der Pandemie nicht zurückgegangen, sondern sogar gestiegen. Auch Melanie Rotenwolle, Personalerin bei der oberpfälzischen Biobrauerei Lamsbräu, ist in der Corona-Krise froh über ihre duale Studentin.
Gerade dann in der Corona-Krise, weil wir natürlich trotzdem unsere Projekte weiterlaufen lassen, wir trotzdem an der Entwicklung weiterarbeiten, es bleibt ja nicht stehen.
Aus Sicht vieler Unternehmer ist das Gute an dualen Studierenden, sie sind meist hochmotiviert, fleißig und nicht übermäßig teuer. Professor Franz Boos, wissenschaftlicher Leiter des Netzwerks Hochschule Dual in Bayern, lobt die bayerischen Unternehmer, die trotz Krise weiterhin zum Modell duales Studium stünden.
Was würden wir uns von der Wirtschaft wünschen? Den Wert eines dualen Studiums auch erkennen und bei der Wertschätzung dessen natürlich auch in Euro auszudrücken. Die werden zwar durchgängig bezahlt, es sind aber auch immer wieder Unternehmen dabei, die nicht so gut bezahlen. Da würde ich mir so ein bisschen eine Entwicklung nach oben wünschen.
In Bayern absolvieren aktuell rund 7% der Studierenden ein duales Studium. Das heißt, sie lernen und forschen nicht nur an der Hochschule, sondern arbeiten auch in einem Unternehmen oder einer Behörde. Entweder in den Semesterferien oder innerhalb eines festgelegten Wochenplans. Dadurch haben sie am Ende nicht nur einen Bachelor, sondern auch eine fertige Berufsausbildung und beste Kontakte in die Branche. Franz Boos nennt zwei Gründe für die steigende Attraktivität des Modells.
Auf der einen Seite sind es die jungen Leute, die sozusagen Orientierung, die Klarheit in einem Studium mit Perspektive suchen. Natürlich auch, gerade wenn die finanzielle Situation der Eltern nicht so positiv ist. Das regelmäßige Einkommen in einem dualen Studium ist attraktiv. Und auf der anderen Seite sind es die Unternehmen, die natürlich händeringend Fachkräfte suchen. Und natürlich am besten welche, die sozusagen nach dem Studienabschluss unmittelbar im Betrieb einsatzbereit sind.
Die Zahl der dualen Studierenden steigt nicht überall in Deutschland. Während es in Bayern und Hessen mehr werden, stagnieren die Zahlen in Ostdeutschland. Das hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch mit unterschiedlichen Bildungskonzepten zu tun. In manchen Bundesländern ist das duale Studium an eine zentrale Hochschuleinrichtung gekoppelt. In Bayern dagegen kann man an jeder der 19 Hochschulen dual studieren. Oder man organisiert es wie Ernährungswissenschaftlerin Maria. Sie studiert in Köln und arbeitet im Fitnessstudio in Germering. Das ist anstrengend, sagt die 23-Jährige.
Es ist ja eigentlich fast Vollzeit und es war echt eine Umstellung für mich auch. Aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt und ich habe auch das Gefühl, dass es fachlich einfach mehr sitzt dann auch im Kopf, weil ich es gleich anwenden kann.
Würde Maria ihren dualen Weg allen Studierenden empfehlen?
Ich würde sagen, probieren geht über studieren.
Eigentlich müsste es eher heißen, studieren geht mit probieren, denn das ist schließlich der Kern des dualen Studiums.
Die Zukunft der Musikkritik ist gleich ein Gesprächsthema in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. Und das war Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.